Schluss mit lustig, das Ende der Spaßgesellschaft, das ist der Titel des Buches von Peter Hane, was wir jetzt auch gleich auf der Folie sehen werden. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch einmal gelesen hat. In diesem Buch rechnet der christliche ZDF-Journalist mit der Spaßgesellschaft ab. Und er behauptet in diesem Buch, dass der 11. September 2001 das Ende der Spaßgesellschaft sei, und ruft zu alten christlichen Werten auf. Das kann man von Peter Hane denken, was man will. Aber ich finde an sich diesen Weckruf lobenswert. Aber mir scheint das Ende der Spaßgesellschaft noch lange nicht in Sicht zu sein. Die Gesellschaft ist seit dem 11. September 2001 nicht frommer geworden, sondern eher gottloser, würde ich meinen. Die Kirchengemeinden sind nicht voller, sie sind eher leerer geworden, wenn man sich die Gesamtentwicklung anschaut. Und doch, es ist gut und sicherlich auch im Sinne Gottes, dass jemand mal sich zu Wort meldet, um mit der Spaßgesellschaft abzurechnen. Und genau darum geht es jetzt in diesem dritten und letzten Vortrag für heute Abend, wenn Gott mit der Spaßgesellschaft abrechnet. Ich möchte behaupten, das Thema ist sehr, sehr aktuell. Der Prophet Amos ist sehr aktuell. Auch wir leben in einer Spaßgesellschaft. Man denkt nur an die Mediamarktwerbung, die noch bis vor kurzem lief, Hauptsache ihr habt Spaß. Das ist so das Motto der heutigen Gesellschaft, nicht nur der jungen Leute in dieser Welt, auch insgesamt. Spaß ist das Maß aller Dinge, aber im Leben geht es ja nicht nur um Spaß. Ich denke, das ist uns klar. Das Leben ist kein Wunschkonzert und das greift Amos auf. Den letzten Text, den wir uns für heute Abend anschauen, er kommt aus Kapitel 3, Vers 9. Und geht bis Kapitel 4, Vers 3. Und wir müssen wissen, in diesem Text rechnet Amos mit der Oberschicht Samarias ab. Ja, wir würden vielleicht sagen mit der High Society, mit den VIPs der Stadt. Samaria ist so etwas wie eine Kombination aus Broadway, Hollywood und Las Vegas. Hier tummeln sich die Reichen und die Schönen, rote Teppiche, Glanz und Glamour, Prunk und Pracht, eine reine Spaßgesellschaft, die mit Gott abgeschlossen hat. So müssen wir uns Samaria vorstellen, zur Zeit von Amos. Das möchte ich aber natürlich auch am Anfang völlig klarstellen, dass Gott ja an sich nichts gegen Freude hat, sofern sie innerhalb der biblischen Leitplanken stattfinden. Es gibt einige Verse, vor allen Dingen im Buch Prediger, wo es heißt, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Genieße das Leben, das Gott dir schenkt, aber lebe dabei in Gottesfurcht. Und das Problem der Leute in Samaria ist, sie wollen das Leben genießen, aber sie haben die Gottesfurcht über Bord geworfen. Und das kann nicht funktionieren. Wie sich das gezeigt hat, werden wir jetzt sehen. Wir kommen zum ersten Punkt. Wenn Gott mit der Spaßgesellschaft abrechnet, dann betrifft es die soziale Ungerechtigkeit. Ich lese mal die Verse 9 und 10. Lasst es hören in den Palästen von Ashdod und denen im Land Ägypten. Versammelt euch auf den Bergen um Samaria herum und seht euch das wilde Treiben dort an, die Unterdrückung im Innern der Stadt. Sie treten das Recht mit Füßen, spricht Jahwe. Mit Misshandlung und Gewalt sammeln sie Schätze in ihren Palästen. Der Text beginnt mit den Worten, lasst es hören in den Palästen von Ashdod und denen im Land Ägypten. Was hier passiert, ist eine Sensation. Wisst ihr warum? Hier wird ein internationales Ermittlungsteam eingeladen, nach Samaria zu kommen. Vielleicht erinnern wir uns noch an den Flugzeugabschuss MH17 über der Ukraine. Da wurde auch ein internationales Ermittlungsteam eingeladen, das jetzt erforschen sollte. Waren es jetzt die Russen, waren es die Ukrainer aus Versehen, wer auch immer. Ein internationales Ermittlungsteam wurde eingeladen, um aufzuklären. Und hier in unserem Text wird eben auch ein internationales Ermittlungsteam eingeladen, führende Politiker von den Philistern und von den Ägyptern werden eingeladen. Sie sollen nach Samaria kommen und sich anschauen, was da passiert. Und wisst ihr, was das Merkwürdige dabei ist? Die Ägypter und die Philister, die waren ja ebenfalls bekannt für Unterdrückung. Das waren keine moralische Hochburgen. Und wenn selbst sie eingeladen werden als Zeugen gegen Samaria, dann wird ja deutlich, das, was in Samaria passiert, ist noch schlimmer als das, was bei den Philistern passiert, als das, was bei den Ägyptern passiert. Diese Einladung muss für die Zuhörer von Amos eine schallende moralische Ohrfeige gewesen sein. Wie wird der Zustand hier beschrieben? Da heißt es, da ist vom wilden Treiben die Rede. Die Elberfelder übersetzt mit Verwirrung. Das heißt, die Leute haben kein Gespür mehr für das, was richtig und falsch ist. Ja? Dann heißt es weiter, sie treten, also von Unterdrückung ist die Rede. Sie unterdrücken hilflose Menschen. Also nicht die Feinde, sondern die Leute aus ihren eigenen Reihen werden unterdrückt. Sie treten das Recht mit Füßen. Wie muss man sich das praktisch vorgestellt haben oder praktisch vorstellen? In Samaria, da ist viel davon die Rede, die Reichen wollen immer reicher werden und wollen das auf Kosten der Armen machen. Wehrlose Witwen werden auf dem Marktplatz übers Ohr gezogen. Und die Reichen können sich ja den Rechtsspruch erkaufen. Dazu kommen wir in Kapitel 5. Das heißt, da ist zum Beispiel ein reicher Mann, der mit einer Witwe vor Gericht geht. Die Witwe sagt, er hat mir meinen Esel geklaut und das hat er auch tatsächlich. Der Reiche sagt, nee, habe ich nicht. Und er hat ein paar Zeugen bezahlt und den Richter und hat sich so den Esel der Witwe geholt. Sowas läuft in Jerusalem und wir müssen wissen, Gott ist ein Gott, den Witwen, den Waisen und arme Leute besonders am Herzen liegen. Das sehen wir auch in vielen Gesetzen des Alten Testaments. Und das ist Gesetzbruch, was hier läuft. Weiter ist von Misshandlung und Gewalt die Rede. Wisst ihr, das Wort, das hier mit Misshandlung übersetzt wird, im Hebräischen steht hier Hamas. Kommt euch das Wort bekannt vor? Hamas? Hamas bedeutet auf Hebräisch, das ist Hebräisch und bedeutet Gewalt. Interessant, dass sich jemand so nennt, Hamas. Gewalt. Vor allen Dingen Gewalt gegen Menschen. Das andere Wort, das hier auch mit Gewalt übersetzt wird, heißt auf Hebräisch Schot und bedeutet Gewalt gegen materiellen Besitz. Und diese Kombination findet sich in Samaria, Gewalt gegen Menschen, Gewalt gegen materiellen Besitz. Und mit dieser Vorgehensweise will sich die Oberschicht in Samaria bereichern. Die soziale Ungerechtigkeit hat Überhand genommen. Und das ist ein großes Thema bei Amos, die Starken fressen die Schwachen. Und Gott rechnet mit ihnen ab. Das sehen wir dann in den Versen 11 und 12, da heißt es, darum spricht Jahwe, der Herr, Feinde werden euer Land umzingeln, sie reißen eure Festung nieder und plündern eure Paläste. Dann heißt es in Vers 12, so spricht Jahwe, wie ein Hirt aus dem Rachen des Löwen, hier haben wir wieder einen Hirten, Amos ist Hirte, wie ein Hirte aus dem Rachen des Löwen vom Lamm nur zwei Unterschenkel rettet oder ein Zipfel vom Ohr, so werden Israels Söhne gerettet, die in Samaria in ihren Sessel sitzen, auf Ruhepolstern in Damaskus. Wie soll man das verstehen? Ja, werden die Israeliten jetzt gerettet? Wir müssen verstehen, was gemeint ist. Hier liegt ein alttestamentliches Gesetz zugrunde, das die Erstattungspflicht regelt. Es war so, wenn ein Hirte, ich erkläre das jetzt mal so ein bisschen moderner mit meinen Worten, wenn ein Hirte auch mal Urlaub machen möchte und seine Schafherde einem anderen übergibt, da wird genau im Gesetz geregelt, das können wir in 2. Mose 22 nachlesen, Verse 9 bis 12. Was passiert, wenn ein Schaf weg ist? Und es kann ja unterschiedliche Gründe haben. Er kommt aus dem Urlaub zurück und es sind zwei Schafe weniger da. Wenn die Schafe gestohlen wurden, dann hat der Hirte in der Urlaubsvertretung keine gute Arbeit gemacht. Da muss er die ersetzen. Ja? Aber was ist, wenn ein Löwe kam? Ich meine, da kannst du als Hirte nicht viel machen. Es sei denn, du heißt David, aber in der Regel nicht. Ja? Was konnte er machen? Und dann sagt das Gesetz in 2. Mose 22, Vers 12, ist es nachzulesen, dass der Hirte dann ein Rest vom Lamm vorzeigen muss als Beweis, es war wirklich ein Löwe. Weil er hätte es sich ja auch einfach einstecken können, das Schaf, und dann sagen, ja, es war ein Löwe. Ja? Aber er muss es beweisen, dass es ein Löwe war, indem er noch einen Zipfel vom Ohr rettet. Und das ist ein Beweis, dass ein Löwe hat es gefressen. Und das Bild, das ist ein bisschen makaber, aber das verwendet Amos hier und er möchte nicht sagen, dass Israel gerettet wird, er möchte sagen, es gibt Beweise der Vernichtung. Gott wird euch richten und man wird die Überreste sehen. So ernst nimmt Gott das Thema soziale Ungerechtigkeit. Jetzt müssen wir natürlich sagen, das Thema soziale Ungerechtigkeit oder auch soziales Engagement ist ja nicht unbedingt häufig ein großes Thema in unseren Gottesdiensten. Also zumindest nicht bei uns in Köln, ich weiß nicht, wie das hier ist. Manchmal sind wir da sehr zurückhaltend mit diesen Themen. Das ist eher so ein Thema von gewissen Aktivisten, die oft so ein bisschen linkspolitisch orientiert sind. Oder ein Thema der Landeskirchen, weil die Pfarrer haben sonst nichts mehr zu predigen häufig. Dann predigen sie eben, jeder braucht eine Krankenversicherung. Leider. Ja? Ich meine, ist ein gutes Anliegen, aber wenn nur das gepredigt wird, dann läuft was falsch. Das ist oft nicht ein Thema der liberalen Theologen, aber im Alten Testament, gerade bei den Propheten, ist das Thema soziale Ungerechtigkeit ein so großes Thema, übrigens auch im Neuen Testament, Jakobus 5. Deswegen ist es gut, dass wir uns auch damit mal auseinandersetzen, wo geschieht heute soziale Ungerechtigkeit? Ich möchte zunächst einmal sagen, wir lernen aus diesem Abschnitt, Gott ist gegen Ausbeutung. Und ich möchte euch einfach mal reinnehmen in ein paar Gedanken. Die sind noch nicht ganz fertig und ich möchte jetzt nicht irgendwie ganz konkret zu gesellschaftlichen Reformen aufrufen. Aber wenn wir mal so ein bisschen die Nachrichten verfolgen und was in der Welt läuft, müssen wir feststellen, auch in unserer Zeit findet soziale Ungerechtigkeit und Ausbeutung statt. Da war letztens ein Bericht in der ARD über den Nestle-Konzern. Er kauft in Afrika Trinkwasserreserven auf und vermarktet sie. Und die Leute in Afrika, die armen Menschen, haben kein Trinkwasser mehr. Sie müssen es jetzt kaufen von einem Riesenkonzern, der Milliarden Umsatz macht. Eigentlich sollten wir als Christen dagegen handeln. Wie gesagt, ich möchte zunächst einmal nur dafür sensibilisieren, dass wir auch sowas im Blick haben, wo sowas heute geschieht. Ja, oder beim Kaffeeanbau. Einer unserer Lehrer an der Bibelschule hat gesagt, kauft Fairtrade-Kaffee. Der ist zwar teurer, aber jetzt kann man sagen, okay, mit Fairtrade, das ist auch vielleicht nicht alles ganz koscher. Aber dass wir uns einfach mal dessen bewusst werden, das, was zur Zeit von Amos passiert, das passiert heute auch noch. Nehmen wir mal das Thema Billigmode. Heutzutage kaufen wir ja viel mehr Klamotten, als wir brauchen, vor allen Dingen im Westen. Und dann gibt es die Billigmode, weil du willst ja ständig was Neues anziehen. Du kannst ja nicht zweimal in der Woche das Gleiche anziehen. Ja? Und wenn man den Kleiderschrank voll hat, dann muss es günstig sein. Und schaut mal, wenn ein T-Shirt nicht mehr im Neupreis kostet als eine Tasse Kaffee, dann ist die Näherin, die das genäht hat, wo auch immer, wahrscheinlich nicht gut vergütet worden. Ja. Wie gesagt, ich möchte nochmal klarstellen, hier geht es jetzt nicht, dass ich zu irgendwas auffordern möchte, jetzt kauft nicht mehr da ein, sondern nur noch da, aber ich möchte einfach mal sensibilisieren, das ist auch ein Thema heute. Ja. Das Ganze hat aber auch eine positive Seite. Gott ist nicht nur gegen soziale Ungerechtigkeit, Gott ist auch für soziales Engagement. Das müssen wir natürlich immer im richtigen Verhältnis zum Evangelium sehen. Die größte Not des Menschen ist die geistliche Not. Er muss in erster Linie das Evangelium hören. Aber ich glaube, wir tun gut daran, und Jakobus sagt, der wahre Gottesdienst ist, sich um Witwen und Waisen zu kümmern, dass wir auch soziale Probleme sehen und als Gemeinde hier tätig werden. Auf der Predigerkonferenz in Lemgo sagte einmal ein amerikanischer Bruder, als er Pastor in einer neuen Gemeinde wurde, ist er zunächst einmal, das war eine ärmere Gegend, ist er in der Nachbarschaft rumgegangen und hat die Nachbarn gefragt, was denkt ihr über diese Gemeinde? Die häufigst genannte Antwort war, die kümmern sich gar nicht um uns. Die gehen dann nur Sonntag in den Gottesdienst und gehen wieder raus, aber sonst machen die nichts für uns. Und er sagt, das müssen wir ändern. Es war eine Gegend, wo ganz viele alleinstehende Frauen, alleinerziehende Mütter gewohnt haben. Und sie haben einen Dienst gestartet in dieser Nachbarschaft, sodass sich die Frauen aus der Gemeinde mit diesen Frauen getroffen haben zum Kaffee trinken. Und die Männer der Gemeinde haben den Frauen, den alleinerziehenden Müttern, die Autos repariert. Und ganz viele sind letztendlich zum Glauben gekommen, weil die Gemeinde Jesu Liebe auch ganz praktisch wiedergegeben hat. Wir haben das als Gemeinde in Köln, auch wir, unsere Gemeinde ist in einem sozial schwachen Teil von Köln lokalisiert. Und vor einiger Zeit kam die Kölner Tafel auf uns zu. Könnt ihr nicht eine Nahrungsmittelausgabe machen? Wir haben sie gestartet und es ist so ein Segen, weil unsere Mitarbeiter Jesu Liebe praktisch weitergeben und wir geben nicht nur Brot weiter, sondern auch das Brot des Lebens, weil das ist das, was die Leute wirklich brauchen. Wir konnten einen Second-Hand-Laden öffnen und jetzt nach der Evangelisation mit Ulrich Pazani, da wart ihr ja auch teilweise dabei hier, da kam die erste Frau, die über den Second-Hand-Laden auf unsere Gemeinde gekommen ist und sagte, ich will zum Glaubensgrundkurs gehen. Und so sollten wir nach Möglichkeiten Ausschau halten, wie wir uns auch sozial engagieren können. Bitte nicht falsch verstehen, das Evangelium hat Vorrang, aber das andere, das sollten wir auch in Angriff nehmen. Natürlich auch in der eigenen Gemeinde, nicht nur gegenüber Nichtchristen. Arme liegen Gott am Herzen, das lernen wir auch aus diesem Abschnitt. Aber wir kommen jetzt zum zweiten Punkt. Wenn Gott mit der Spaßgesellschaft abrechnet, dann betrifft es die falschen Sicherheiten. Darum geht es in den Versen 13 bis 15. Da heißt es, hört und schärft es dem Haus Jakob ein, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Es kommt der Tag, an dem ich Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft ziehe, dann rechne ich ab mit den mit den Altären von Bethel. Ich schlage ihre Hörner ab und lasse sie am Boden liegen. Ich zertrümmere Winterhaus und Sommerpalast. Die Elfenbeinhäuser werden verschwinden, Spruch Jahwes. Häufig ist ein Kennzeichen einer Spaßgesellschaft, dass sie sich Sicherheiten schaffen außerhalb von Gott. Wir nennen das auch ganz einfach Götzen. Ja, letztendlich ist alles, was in unserem Leben Sicherheit ist, unabhängig von Gott, ein Götze in unserem Leben. Und das war damals nicht anders. Sie hatten gewisse religiöse Sicherheiten. In Bethel stand ein Pseudo-Heiligtum. Da hat nämlich Jerobeam der Zweite gesagt, ich möchte nicht, dass ihr nach Jerusalem geht, weil dann könnten sie vielleicht im Südreich bleiben. Und er hat ihnen zwei Kälber aufgestellt, eins in Bethel, eins in Dan. Und gesagt, jetzt betet ihr das Kalb an. Und sie kamen dahin, gerade die Leute aus dem Nordreich, und haben das Kalb angebetet. Deswegen sagt Amos auch in Kapitel 4, Vers 4, kommt zum Heiligtum von Bethel und sündigt. Das ist keine wirkliche Einladung zur Sünde, das sagt er in einer gewissen ironischen Weise. Kommt zum Heiligtum von Gilgal und begeht Verbrechen. Wir müssen wissen, Bethel war so ein Ort der Selbstbeschwichtigung. Sie haben gesündigt, aber dann sind sie immer wieder doch zu diesem Kalb gegangen, pro forma um Vergebung gebeten, damit sie wieder ein ruhiges Gewissen haben und weiter sündigen können. Das ist so ähnlich wie beim Kölner Karneval. Da gibt es den Aschermittwoch. Ich weiß nicht, ob er hier davon gehört hat, vom Aschermittwoch gibt es den hier auch. Da wird kräftig gesündigt, also besonders in Köln. Und danach geht man ja wieder in die Kirche, lässt sich ein Kreuz machen und dann ist alles wieder gut. Und während man sündigt, hat man ja schon im Blick, ja, ich gehe dann wieder Aschermittwoch in die Kirche. Das sind religiöse Sicherheiten, die Gott hier aber zerstören will. Wisst ihr, was hier besonders ist? Gott sagt, ich zerstöre die Hörner. Wisst ihr, was die Hörner am Altar für eine Funktion hatten? Die Hörner waren der Ort, wo der Priester das Blut hingesprengt hat. Das heißt, das war der eigentliche Sühneort. Wenn Gott sagt, die Hörner haue ich ab, sagt er damit, es gibt keine Vergebung mehr. Ich zerstöre die religiösen Sicherheiten, weil ihr nur in der Beziehung zu mir echte Sicherheit bekommen könnt. Religiöse Sicherheiten ist heute nicht anders. Siehe Aschermittwoch in Köln. Amos ist so aktuell. Aber es gibt auch materielle Sicherheiten. Das ist im Westen wahrscheinlich noch stärker verbreitet, teilweise als religiöse Sicherheiten. Da sagt Gott, ich zertrümmere Winterhaus und Sommerpalast. Die Elfenbeinhäuser werden verschwinden. Spruch Jahwes. Damals gab es noch keine Klimaanlagen. Dann haben sich die Leute gesagt, wir bauen zwei Häuser. Eins in kühleren Regionen und eins in wärmeren Regionen. Im Winter ziehen wir in das Haus, im Sommer ziehen wir in das Haus. Ja, das ist so, wie heute so ein paar Reiche auch noch das Haus auf Mallorca haben oder in der Karibik. Und je nach Jahreszeit wohnt man dann eben da oder da. Und das gab es damals eben auch. Hier wird sogar etwas zur Einrichtung genannt. Elfenbeinbeschläge an den Möbeln. Also das hatte Salomo. Die Leute haben Geld wie Heu. Das ist doch der Punkt. Die sind steinreich. Und Gott sagt, das werde ich alles zerstören. Es wäre es falsch zu behaupten, dass Gott per se etwas gegen Reiche hat. Das lehrt die Bibel so nicht. Und ich kenne reiche Christen, die sehr hingegeben sind in der Christusnachfolge. Reichtum ist aber eine Gefahr. Aber der Punkt hier ist doch, dass die Reichen auf falschem Wege zum Reichtum gekommen sind. Und dass der Reichtum letztendlich ihr Götze geworden ist. Aus dem Reichtum, aus materiellen Dingen versprechen sie sich Erfüllung und eben nicht mehr aus der Gottesbeziehung. Und genau das ist das, was die Bibel Götzendienst nennt. Wisst ihr, in unserem Land sprechen wir ja auch häufig von finanzieller Unabhängigkeit. Ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal in den Mund genommen hast, finanzielle Unabhängigkeit. Streng genommen ist dieser Begriff schon Gotteslästerung. Weil wir sind nie finanziell unabhängig. Wir sind immer abhängig vom Herrn. Wenn wir Erfolg auf der Arbeit haben, dann doch nur, weil Gott uns segnet. Und es hätte auch anders kommen können. Wir haben uns nicht selbst zuzuschreiben. Dann gibt es Sprüche auch unter Christen. Ja, Geld macht nicht glücklich, aber Geld beruhigt. Ja, irgendwie schon. Aber wer möchte uns Ruhe geben? Wer möchte unsere einzige Sicherheit sein? Das ist der Herr selbst. Und kann es sein, dass wir auch manchmal, wir zeigen jetzt vielleicht mit dem Finger auf diese Reichen, aber kann es nicht auch sein, dass wir manchmal aus unserem materiellen Besitz, mein Haus, ich habe einen sicheren Job, einen unbefristeten Vertrag, ein gutes Gehalt, dass wir daraus Sicherheit schöpfen und dass uns das insgeheim immer wichtiger wird. Wie oft denken wir an Geld, wenn wir frei sind zu denken, was wir denken können? Wie gerne geben wir Geld weg? Wenn das immer mit einem Aufwand verbunden ist und wir uns ständig Sorgen machen um unser Geld, dann heißt es doch, dass wir daraus unsere Sicherheit nehmen wollen. Gott möchte deutlich machen, das ist Götzendienst. Damit habe ich ein Problem. Ich wünsche mir für mich selber diese Haltung. Also ich bin mit dem Thema auch noch nicht fertig, muss ich euch ehrlich sagen. Aber ich wünsche mir diese Haltung des Psalmisten. David sagt, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Darum geht's doch, dass wir in Gott alle Erfüllung und alle Sicherheit finden. Und wenn wir nur ihn haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Das ist das, was diese Verse uns lehren. Und das wünsche ich mir für dich und für uns alle hier. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt für heute Abend. Wenn Gott mit der Spaßgesellschaft abrechnet, dann betrifft es den egoistischen Lebensgenuss. Diese Verse haben es in sich. Da heißt es in 4 Vers 1, hört dies Wort, ihr Kühe von Baschan, die ihr auf dem Berg Samarias wohnt, ihr unterdrückt die Schwachen und schindet die Bedürftigen, ihr sagt zu euren Männern, los, schafft uns zu trinken herbei. Also hier ist von Frauen die Rede, weil sie sagen etwas zu ihren Männern. Und Amos nennt diese Frauen Kühe. Wisst ihr, was in der Luther-Übersetzung steht? Hat jemand von euch einen Luther dabei? Hört dies Wort, ihr fetten Kühe, steht in der Bibel. Hört dies Wort, ihr fetten Kühe. Jetzt muss man sagen, okay, hier steht aber Kühe von Baschan. Ja genau, und die Kühe von Baschan waren fette Kühe. Luther hat sinngemäß übersetzt. Jetzt könnte man sagen, okay, Amos war ein Bauer und er redet wie ein Bauer. Wie sollen wir das verstehen? Es hört sich jetzt so an wie eine krasse Beleidigung. Eine Frau als Kuh zu bezeichnen, ist nicht nett und das ist auch nicht die Anwendung des Textes für uns heute Abend, um das einmal klarzustellen. Wobei ich einen Missionar kenne aus Ostdeutschland, der hat seiner jetzigen Frau beim ersten Date gesagt, du hast Augen wie eine Kuh. Eine Kuh hat ja schöne, große Augen und das wollte er sagen. Die beiden haben trotzdem geheiratet, also das war nicht das Problem. Aber ich möchte behaupten, das, was Amos hier sagt, ist keine Beleidigung und ich möchte das begründen. Grundsätzlich waren Tiervergleiche damals nicht unbedingt anstößig. Ja, im Buch Hohelied haben wir ganz viele Tiervergleiche. Aber wir müssen uns auch vor Augen führen, was war damals das Schönheitsideal? Eher wohlgenährt als schlank. Eher XXL und nicht S. Ja? Das war damals das Schönheitsideal. Und wir haben den Traum von Pharao, 1. Mose 3, 41. Da heißt es, da kommen 7 magere Kühe, die waren hässlich. Und dann kommen 7 fette Kühe, die waren schön. Für uns hört sich das nach einer Beleidigung an und ich möchte jetzt auch nicht das Gegenteil behaupten, dass Amos hier mit Komplimenten plötzlich um sich wirft. Das macht er nicht, aber er spricht die Leute, die Frauen einfach gemäß ihres Selbstverständnisses an. Sie halten sich für die Schönen und die Reichen der damaligen Zeit und er spricht sie an. Die gute Nachricht übersetzt hier sinngemäß, hört ihr Frauen von Samaria, gut genährt und schön wie Baschans Kühe. Hat die gute Nachricht an dieser Stelle gut übersetzt. Amos spricht hier die schönen Frauen der damaligen Zeit an, die Reichen, und er spricht aber auch das Gericht über sie aus. Da heißt es, ihr unterdrückt die Schwachen und schindet die Bedürftigen. Ihr sagt zu euren Männern, los, schafft uns zu trinken herbei. Diese Frauen führen einen extrem egoistischen Lebensstil. Sie stellen sich über Arme und Bedürftige, sie beuten sie aus, damit sie mehr für ihren Luxus haben. Das hatten wir schon im ersten Punkt, das kommt jetzt wieder. Sie stellen sich aber auch über ihre Männer. Interessant ist, im Hebräischen steht hier eigentlich nicht das normale Wort für Mann, sondern hier steht das Wort Herr. Und damit möchte Amos direkt deutlich machen, eigentlich hat doch der Mann in der Ehe die letztendliche Autorität. Aber das sind die Feministinnen von damals hier. Gab es auch schon im Alten Testament. Das ist kein Phänomen der Neuzeit. Sie stellen sich über ihre Männer. Jeder muss irgendwie herhalten, damit sie glücklich sind. Die Armen werden ausgebeutet, damit es ihnen gut geht. Ihre Männer werden ausgenutzt, um ihre Wünsche zu erfüllen. Und wenn sie sagen, schafft uns zu trinken, dabei geht es hier sehr wahrscheinlich um Alkohol. Warum sage ich das? Ich möchte das auch begründen. Immer wenn Amos von Trinken spricht und von Wein, geht es um Missbrauch. Kapitel 2, Vers 8, Kapitel 2, Vers 12, Kapitel 6, nachzulesen. Saufen ist angesagt bei diesen Frauen. Ja, Feiern ist angesagt. Alles soll sich um sie drehen. Und Gott hasst so einen egoistischen Lebensstil. Deswegen wird dann in den Versen 2 und 3 auch das Gericht über diese egoistischen, reichen Frauen ausgesprochen. Jahwe, der Herr, schwört bei seiner Heiligkeit, passt auf, es werden Tage kommen, da schleppt man euch an Haken weg, an Fische angeln die letzten von euch. Durch Mauerbrechen müsst ihr hinaus, eine nach der anderen, ihr werdet zum Bannort gejagt, Spruch Jahwes. Wisst ihr, wenn Gott etwas sagt, dann setzt er das auch um. Aber hier schwört Gott sogar. Und Gott schwört bei seiner Heiligkeit. Also damit sagt Gott, wenn das nicht passiert, bin ich nicht heilig. Also es wird passieren, 100 Pro. Es wird kommen. Und dann wird die Wegführung dieser Frauen in die Gefangenschaft geschildert. Amos gebraucht hier das Bild von Fischerangeln. Und wahrscheinlich ist das eine Anspielung auch daran, wie Gefangene damals tatsächlich weggeführt wurden. Da wurde den Gefangenen ein Ring durch die Nase gesetzt und an der Nase wurden sie weggeführt in die Gefangenschaft. Ist historisch belegbar. Und damit rechnet Gott hier mit der Spaßgesellschaft ab und das betrifft den egoistischen Lebensgenuss. Das ist das Kennzeichen einer Spaßgesellschaft. Jeder denkt an sich. Mein Spaß, wie geht es mir heute? Da geht es nicht mehr um den anderen, es geht nur um mich. Der deutsche Journalist Theodor Fontane sagte einmal sehr treffend, unsere ganze Gesellschaft ist aufgebaut auf dem Ich. Das ist ihr Fluch und daran muss sie zugrunde gehen. Egoismus ist immer die treibende Kraft der Spaßgesellschaft. Ich will mein Lebensglück maximieren. Ich möchte jetzt aber nicht nur über die Gesellschaft reden und wie schlimm die Gesellschaft ist, das ist so, aber ich möchte über uns reden. Ich möchte das auf die persönliche Ebene runterbrechen. Wissen wir, wenn Gott Egoismus so hasst und so einen Lebensstil, der nur auf Spaß und persönliches Glück aus ist, dann tun wir doch gut daran, uns mal zu fragen, wie viel Egoismus steckt eigentlich in uns, in unserem Herzen. Nietzsche hat schon mal gesagt, wo immer ich gehe, folgt mir ein Hund namens Ego. Und ich glaube, ausnahmsweise hatte Nietzsche mal recht. Es ist bei uns vielleicht nicht immer so offensichtlich wie bei diesen Frauen aus Samaria. Aber unser Ego ist doch häufig aktiv. Wie oft denken wir an uns, damit es uns gut geht? Wir wollen, wenn wir ehrlich sind, wir wollen doch so gerne im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Es tut uns so gut, es geht runter wie Öl, wenn unser Name öffentlich positiv erwähnt wird. Wir regen uns auf, wenn wir nicht gefragt werden. Wir wollen das größte Stück vom Kuchen. Wir wollen Aufmerksamkeit, wir wollen Anerkennung. Wir wollen bedient werden, statt zu dienen. Leider sieht es häufig in unserem Herzen so aus. Wir denken so viel an unseren Vorteil. Manchmal sogar nehmen wir den Nachteil eines anderen in Kauf, damit wir bevorzugt werden. Ich finde es so wichtig, dass wir angesichts dieser Tatsache die Einstellung haben, die wir im Neuen Testament bei Johannes den Täufer finden. Johannes sagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen in meinem Leben. Darum geht es. Mein Ich muss immer kleiner werden, aber Jesus muss in mir immer größer werden. Da war doch mal ein Bildhauer, der hat aus einem Stein einen wunderbaren Löwen rausgehauen. Kommt ein Spaziergänger vorbei und ist so begeistert von diesem Kunstwerk. Und er fragt den Bildhauer, wie haben Sie das geschafft? Aus einem Stein einen so wunderbaren Löwen rauszuhauen. Und der Bildhauer sagt, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe nur das weggehauen, was nicht aussieht wie ein Löwe. Dann bleibt ein Löwe übrig. Und ich wünsche es mir, und das sollte unser Gebet sein, Herr Jesus, nimm all das weg aus unserem Leben, was nicht so aussieht wie du. Nimm das weg. Schleif unseren Charakter, verwandle du uns mehr in dein Bild, damit Leute nicht uns sehen, sondern dich in uns. Das sollte unser Gebet werden und nur dann unterscheiden wir uns wirklich von den Frauen Samarias. Wenn wir die Anwendung dieses dritten Vortrags auch nochmal zusammenfassen, dann gibt es drei Anwendungen, die wir mitnehmen können von heute Abend. Einmal vermeide Ausbeutung und hilf Bedürftigen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, lass Gott die alleinige Quelle deiner Sicherheit sein. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und drittens, bitte Gott darum, dass du selbst immer kleiner wirst und dass Jesus in deinem Leben immer größer wird. Gott helfe uns dabei. Amen. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten und danach sage ich, wie es morgen weitergeht. Lass uns dazu aufstehen. Ach Herr, wenn wir uns in deinem Licht sehen, dann fallen uns immer wieder Dinge auf in unserem Leben, wo wir viel zu groß sind. Herr, wo unser Ego so präsent ist, wo wir so viel an uns denken, an unseren Vorteil. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns schleifst, Herr. Dass du in unserem Leben immer größer wirst, dass wir dich allein anbeten, nicht irgendwelche Sicherheiten, dass es uns nicht um Ruhm und Anerkennung geht, sondern um dich allein, um deine Größe in unserem Leben, Herr. Herr, wir sind da ganz auf dich angewiesen, dass du wie der Töpfer den Ton nimmst und uns immer mehr in dein Bild verwandelst, Herr. Und darum bitte ich dich, Herr. Herr, wir haben heute viel gehört aus deinem Wort und Herr, wir müssen über vieles nachdenken. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst beim Nachdenken und dass es vor allen Dingen zur Umsetzung kommt, Herr. Dass wir das Wort umsetzen und danach leben. Bitte hilf du uns dabei, Herr. Wir brauchen deine Gnade. Und Herr, jetzt bitte ich dich auch, dass du uns auf dem Heimweg bewahrst, dass wir alle gut zu Hause ankommen, dass du uns eine erholsame Nacht schenkst und dass wir morgen auf der Arbeit, in der Schule, zu Hause, da wo wir uns befinden, für dich wirken können, Herr. Amen.